Die Stempeltheorie sagt eigentlich im Endeffekt, ich muss meine Angestellten fachlich überwachen können. Ich muss mit denen mich zusammensetzen, ich spreche über bestimmte Patienten, über bestimmte Behandlungsmöglichkeiten. Und wenn man größer und größer und größer wird, muss man einfach nur sehen, dass man dieser Geschichte der fachlichen Leitung einen Zeitanteil beimisst und das auch dokumentiert für sich selbst, dass man sagt, okay, ich war jetzt hier und da, ich fahre morgens erst in die Praxis, dann in die, höre mir das alles an und dann ist auch alles chico. Aber ganz wichtig ist die fachliche Überwachung und dass man sagen kann, ich habe immer noch den fachlichen Blick über alle meine Mitarbeiter.
UP Podcast Praxiswissen to go.
Hey, schön, dass du wieder UP Podcast anhörst. Heute geht es hier um das Thema Gewerbesteuer. Und wenn du jetzt denkst, da habe ich doch nichts mit am Hut, wer weiß, vielleicht doch. Aber das erzählen jetzt mal besser die Profis, nämlich der Steuerfachmann Philipp Karnath und unser Buchner Praxisberater Björn Schwarz. Dir viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Björn und ich freue mich, dass ich heute Philipp treffe. Hi Philipp.
Moin Björn, hi.
Wir haben schon mal zusammen gesprochen oder schon häufiger, aber das letzte Mal über das Thema Umsatzsteuer und haben da festgestellt, lass uns doch auch mal über das Thema Gewerbesteuer sprechen. Und ich habe so das Gefühl, wenn ich mit Therapeutinnen und Therapeuten spreche, dass manchmal so ein bisschen durcheinander putzelt. Umsatzsteuerpflichtig, gewerbesteuerpflichtig. Warum fandst du es auch ein gutes Thema, dass wir nach dem Thema Umsatzsteuer nochmal einen Blick auf das Thema Gewerbesteuer werfen?
Ja, weil viele das dann nicht ohne Grund auch durcheinander bringen, weil es halt einfach so ist, dass viele dieser Tätigkeiten einfach sowohl umsatzsteuerpflichtig als auch gewerbesteuerpflichtig sind, aber man trotzdem diese beiden Themengebiete ganz streng voneinander betrachten muss. Und um da jetzt so ein bisschen mehr Struktur reinzubringen, dachte ich, reden wir darüber jetzt nochmal und versuchen die Hörer da so ein bisschen abzuholen.
Cool. Also Gewerbesteuer. Wenn ich an Gewerbesteuer denke, dann muss ich immer, ich weiß gar nicht, ob du das noch so kennst, an meine Kindheit denken, an diese Versandhauskataloge. Weil ich irgendwann mal gelesen habe, dass es sogenannte Katalogberufe gibt. Und diese Katalogberufe, die sind nicht von der Gewerbesteuer betroffen. Kannst du das erklären? Und vielleicht auch, warum Physiotherapeuten und Ergotherapeuten, Logopäden und Podologen dazugehören?
Ja, also das bedeutet eigentlich im Endeffekt, dass wir einen festen Katalog von Berufen haben, wofür man eine bestimmte Zulassung, eine bestimmte Berufsausbildung braucht und eine bestimmte Zulassung, dass man arbeiten darf. Und das ist ja bei unseren Therapeuten so, bei allen durchweg durch die Bank so. Damit ich als Physiotherapeut, Podologe arbeiten darf, brauche ich die entsprechende Ausbildung. Und deswegen sind die in diesem Katalog aufgeführt und diese erzielen dann Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit und halt nicht aus Gewerbebetrieb.
Okay, das bedeutet also alle, die in diesem Katalog drinstehen, deswegen meine Brücke zur Kindheit,
genau.
Diese Versandhauskataloge, so daumendick oder 5 Daumen dick oder so. Ich glaube, so lang ist der Katalog hier an der Stelle nicht, aber es bedeutet grundsätzlich, wer in Deutschland selbstständig ist, betreibt ein Gewerbe. Es sei denn, er steht in diesem Katalog drin. Habe ich das so einigermaßen verstanden?
Genau, so kann man das vereinfacht sagen, ja.
Und wenn ich da so ein bisschen mehr drüber nachdenke, was ist denn das Besondere an diesen Berufen, die in diesem Katalog drinstehen? Warum sagt man, die betreiben kein Gewerbe? Was haben die als Besonderes in ihrer Berufsausübung?
Ja, das Besondere ist halt daran, dass die gar nicht tätig werden können, ohne dass die entsprechende Ausbildung haben. Also ich selber könnte mir jetzt ein Schild an die Tür nageln und könnte jetzt sagen, ich verkaufe ab sofort ganz bestimmte Schreibblöcke zum Beispiel. Das kann ich jetzt sofort machen. Ich kann mir Sachen einkaufen. Ich kann meinetwegen das Papier auch selbst pressen, wenn ich denke, dass das besonders gut ist. Aber was ich nicht kann, ich kann jetzt nicht sagen, ich werde nun Logopäde, weil ich davon gar keine Ahnung habe. Ich habe nicht diese Ausbildung und ich kann auch einem Patienten gar nicht so helfen, wie ich es muss. Also deswegen sind diese Berufe halt nochmal besonders dargestellt, entsprechend jetzt auch im Steuerrecht. Genau.
Irgendwo habe ich mal aufgestanden, Philipp, dass Freiberufler auch deswegen Freiberufler sind und nicht gewerbliche Berufe, weil es ganz viel mit der persönlichen Arbeit zu tun hat. Also dass der Freiberufler, also Ärzte, Steuerberater und ja Architekten ganz oft sind ja typische freie Berufe, also typische nicht gewerbliche Berufe. Und da sagt man, zum Beispiel beim Arzt, der Arzt muss definitiv alles in seiner Praxis machen. Deswegen hat er einen ganz großen Einfluss. Kann man das auch auf unsere Therapeutinnen und Therapeuten übertragen?
Ja, definitiv. Also an der Stelle ist es ja auch, dass sie auch fachlich unterstützen, ne? Also entsprechend die freien Berufe arbeiten ganz, ganz viel mit ihrem Kopf und als Mensch selber, wie du schon wirklich gut gesagt hast, und auch mit deren eigenen Erfahrungen. Und das ist auch so bei unseren Therapeuten, definitiv.
Okay, das heißt, im Prinzip so sagt der Gesetzgeber, Physio, Ergo, Logo, Podologie sind deswegen freie Berufe, weil der Inhaber quasi immer den Überblick über alles hat, was in seiner Praxis passiert und quasi auch jeden Handschlag, wenn du bei Physios und Ergos vielleicht, aber jeden therapeutischen Schritt an der Stelle im Überblick hat. Aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Ein Punkt, warum ich bei dir ja auch in unserem letzten Podcast angesprochen habe, warum das Thema Gewerbesteuer für mich so wichtig ist. Wir haben ja das Seminar Einstieg in den Ausstieg und das ist eines meiner Lieblingsseminare, weil es halt dafür da ist, quasi das Lebenswerk von Therapeutinnen und Therapeuten zu sichern und in die nächste Ebene zu heben. Und das mache ich schon lange, das Seminar. Und bisher war es eigentlich immer so, dass meistens Mitarbeiter aus der Praxis die Praxis übernommen haben oder man eine Praxis so per Inserat verkauft hat. Was ich aber jetzt ganz häufig feststelle und wo ich auch ganz häufig zu rate, ist, ihr habt da ein richtiges Schätzchen. Und es ist eigentlich schade, die Praxis jetzt zu verkaufen, weil ihr damit wirklich gute Gewinne erwirtschaftet und ihr, wenn ihr die Praxis jetzt verkauft, selten so viel Erlös erzielt, als wenn ihr die Praxis einfach weiterlaufen lasst und in Zukunft dann einfach so ein bisschen von den Gewinnen lebt. Und da kristallisiert sich insbesondere in den Seminaren häufig heraus, dass ich mal sage, ich habe eine Tochter, die hat BWL studiert und hat auch schon mal so im Krankenhaus als Controllerin gearbeitet und die hat gesagt, ach, eigentlich bist du total cool, was du da machst, Mutti. Ich würde doch gerne deine Praxis als BWLerin übernehmen. Jetzt kann man sagen, geht das überhaupt von der Zulassung? Ja, das geht, weil in den Versorgungsverträgen drinsteht, jeder kann quasi eine Therapiepraxis betreiben, wenn er dann eine fachliche Leitung hat, die quasi das Fachliche übernimmt. Aber haben wir dann einen Bruch in dieser Freiberuflichkeit an der Stelle, Philipp?
Ja, also an der Stelle hätten wir dann definitiv einen Bruch. Das sind so diese ganz besonderen Sachen, wo man immer sagt, okay, das Steuerrecht und wirklich das Berufsrecht fallen auseinander. Deswegen ist halt dann irgendwie auch ganz wichtig, dass man sich auch die Kombination aus beiden anguckt, weil die kommen jetzt zu dir und sagen, so, du eigentlich echt diese super Lösung, weil alles läuft so ganz glatt und diese Lösung ist jetzt auch nicht nur, weil das Steuerrecht das kaputt macht, ist die Lösung kaputt. Das wird eine steuerrechtliche Folge, wird sowas nie kaputt machen. Man muss bloß wissen. Und in diesem Fall ist halt wirklich das Problem, dass der Unternehmer, also derjenige, dem die Praxis gehört, hier die BWL-Tochter, sage ich jetzt mal sozusagen, ja, die hat keinen Katalogberuf, worüber wir gerade eben gesprochen haben. Und somit hat sie auch nicht die Möglichkeit, die Angestellten Physios, Ergos, Logos, Podos entsprechend zu überwachen. Und deswegen hätten wir hier eine Gewerblichkeit, muss man halt wissen, dass Gewerbesteuer anfällt, dass man das entsprechend für sich einrechnet. Das wird diejenige, die BWL macht, sehr gut können. Aber man muss halt wissen, dass das an der Stelle definitiv ein Thema ist. Ja.
Jetzt bin ich ja immer so ein Typ, der sagt, egal, wir machen es trotzdem. Wir müssen nur berechnen, was ist denn das Schlimmste, was dann passiert. Jetzt nehmen wir mal den Fall, von dem ich gerade gesprochen habe, den ich da so im Hinterkopf habe und die Mutter sagt, Mensch, ich würde es gerne meiner Tochter übergeben und wir finden auch einen Weg, dass sie mir dann keine lebenslange Rente zahlt, deswegen brauche ich jetzt auch keinen Kaufpreis. Das kann man ja auch steuerlich bewerten dann an der Stelle. Also ich berate die jetzt und wir gucken in die Zahlen und wir sagen, okay, wenn die Mutter mit ihren Leistungen rausgeht, dann bleibt das über. Wir finden vielleicht neue Therapeuten, weil du ja jetzt ja die Zeit dir nimmst, dich auch um das Unternehmerische zu kümmern und du wirst einen nachhaltigen Gewinn von 300.000 Euro erwirtschaften. Wie viel muss sie denn, die Tochter, die da als Betriebswirtin einsteigt, was sollte die denn in Zukunft in ihre Budgetplanung für Gewerbesteuer berechnen? Ist das so viel, dass man sagt, wir machen den Laden zu, lohnt sich nicht aus deiner Sicht?
Nee, also ich bin eigentlich auch überhaupt gar kein Freund zu sagen, nur weil steuerlich das jetzt anders ist oder schlechter ist, direkt zu sagen, deswegen lohnt das nicht. Weil ich bin immer der Meinung, eine unternehmerische Entscheidung ist im ersten Rang betriebswirtschaftlich zu treffen. Und vom Steuer wird ja immer nur vom Gewinn prozentual was genommen. Und es gibt keine Steuer, die 100% beträgt. Von daher kann sich das eigentlich nie nicht lohnen. Genau, aber zu deiner Frage, da würde ich einmal gerne das sozusagen, wie mit der Gewerbesteuer verfahren wird bei uns. Der Gesetzgeber rechnet gezahlte Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer an. Das bedeutet, um eine Doppelbesteuerung auch zu vermeiden und zu sagen, okay, du musst einmal auf deinen Gewinn Gewerbesteuer zahlen, du musst auch noch Einkommensteuer drauf zu bezahlen. Da sagt der Gesetzgeber, okay, das ist selbst uns ein bisschen zu viel. Deswegen bekommst du Gewerbesteuer angerechnet. Es gibt Hebesätze, das kennen viele Immobilienbesitzer vielleicht gerade aktuell aufgrund der Grundsteuerproblematik. Auf diesen Gewerbesteuermessbetrag, den man dann ermittelt, muss man dann seinen Hebesatz anwenden. In Kiel sind das zum Beispiel 450%. Also wenn diese Praxis jetzt hier bei uns in Kiel wäre, dann wären es 450%. Und alles bis zu 400% wird zu 100% auf die Einkommensteuer angerechnet. Mhm. So, wir jetzt hier in Kiel sind ja auch schon Ballungszentrum, Landeshauptstadt. Man merkt, da sind die Gewerbesteuerhebesätze überall so ein bisschen höher.
Ja.
Also jetzt für die Hörer, die jetzt vielleicht hier auch aus dem Norden kommen, wenn man jetzt eher mal Richtung Nordfriesland, Dithmarschen geht, da sind die Gewerbesteuerhebesätze in der Regel eigentlich eher niedriger, sodass wir da gar kein Problem haben. Das heißt, man guckt, wo ist seine Praxis, googelt mal kurz Gewerbesteuerhebesatz. Wenn das Ding unter 400% liegt, ist alles Chico, dann haben wir kein Problem damit, weil es angerechnet wird auf die Einkommensteuer. Mhm. Jetzt hier in Kiel, um mal auf deine Frage zurückzukommen, bei 300.000 Euro Gewinn wären es dann im Jahr auch, ich sag mal, nur 7.750 Euro, womit der Unternehmer tatsächlich belastet wäre.
Das ist ja über den Daumen 2%, die Gewerbesteuer dann von meinem Gewinn an der Stelle ausmacht.
Genau, richtig, genau.
Ja, und das ist also immer mein Ansatz. Das ist auch so mein Gefühl gewesen. Macht es. Also wenn ihr Praxen habt und wollt die Praxen übergeben in der Familie oder habt auch Interessenten, die außerhalb der Familie sind, die es für euch weiterführen, dann übergebt die Praxis. Wie ist denn das, wenn ich, gehen wir mal davon aus, die Tochter sagt, ich habe jetzt doch ein richtig cooles Angebot von einem großen Krankenhaus bekommen, ich soll da Vorstand werden. Das mit der Praxis ist mir jetzt doch, das passt nicht mehr in mein Lebenskonzept. Aber die Tochter sagt, Mama, du hast so eine coole Praxis, die solltest du auf gar keinen Fall verkaufen, sondern weiter betreiben. Wenn jetzt die Kollegin ihre Praxis umwandelt in eine GmbH und eine Geschäftsführerin einstellt. Ich empfehle da ja immer, Leute aus dem Hotel zu nehmen, weil die richtig cool Service können, weil ich finde, wir haben einfach, was wir da haben, ist eine Serviceleistung, die wir erbringen und die kann einfach cool gemanagt werden von Leuten, die Bock haben auf Service. Ist dann die GmbH auch gewerbesteuerpflichtig, obwohl sie dann ja einer Physiotherapeutin oder Logopädin gehört, die nicht mehr in dem Beruf arbeitet?
Ja, also die GmbH ist per se immer gewerbesteuerpflichtig. Also die GmbH ist ja wie so eine eigene Person, eine juristische Person, sagt man ja. Und die juristischen Personen in der GmbH erzielen immer Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Somit auch immer gewerbesteuerpflichtig.
Und wie wir beide gerade gelernt haben, selbst in Kiel bei einem Hebesatz von 450% überhaupt kein Problem. Und ich kenne so Kolleginnen und Kollegen, die kennst du wahrscheinlich, du als Steuerprofi, der jeden Tag sich mit dem Thema Steuern und seinen Mandanten beschäftigt, auch die um Teufel komm raus keine Steuern zahlen wollen und immer alles dafür tun wollen, dass die Steuerlast möglichst sinkt. Ich bin da irgendwie anders. Und ich sage immer, hey, wenn ich viel Steuern zahle, habe ich offensichtlich viel Geld verdient. Ja, dann wird davon ein prozentualer Teil abgezogen. Aber dafür gibt es draußen Straßen und wenn es draußen schneit, wird geräumt. Ich bin ein Fan davon, Steuern zu bezahlen und bitte machen wir uns nichts vor. Ich zahle auch nicht mehr, als ich unbedingt muss. Aber ich bin da so, dass ich sage, nur weil ich dann Gewerbesteuern zahlen müsste, würde ich einen Schritt nicht gehen. Sondern preist das einfach ein als Ausgabe für die Zukunft, dass ihr 2% eures Gewinns, also über den Daumen, und da brauchen die Leute halt dich und deine Kollegen, Philipp, dass du denen das dann berechnen kannst. Aber das ist doch richtig, oder? Wenn ich jetzt mit einer Praxis arbeite und sage, okay, die Tochter soll es übernehmen oder wir machen aus eurer Einzelpraxis eine GmbH, dann machen wir eine Budgetplanung, eine Wirtschaftlichkeitsberechnung für 2 Jahre und mit dem Zettel könnten sie dann, das ist natürlich eine Excel-Tabelle, zu dir kommen und du könntest dann sagen, okay, und jetzt müssen wir da noch 7.000, 5.000, 8.000 Euro Gewerbesteuer fürs nächste Jahr mit einplanen.
Ja, genau, so ein Businessplan lässt sich das meistens dann ganz einfach ablesen, das ist gut. Da wirklich dann echt nicht mehr viel.
Also nehmen wir an, im ersten Schritt mal allen die Sorge, die genau da an der Stelle stehen, wird mein Betrieb gewerbesteuerpflichtig, wenn ich ihn irgendwie verändere in Richtung Nachfolge? Ich würde mal sagen, ja, wir unterstellen einfach mal, das wird vermutlich immer so sein und nicht aber, sondern und, plant es einfach mit ein. Jetzt gibt es aber auch Praxen, die werden einfach größer und größer und größer und haben vielleicht auch mehrere Standorte. Kannst du denen auch was mit auf den Weg geben in Richtung Gewerbesteuer, Philipp?
Ja, also an der Stelle müssen unsere Therapeuten alle so ein bisschen ihren Unternehmen, ihren fachlichen Stempel aufdrücken, sagt man immer. Die Stempeltheorie, so heißt das so ein bisschen. Gibt also Katalogberufe, Stempeltheorie, ganz, ganz viel mit Bürobedarf sozusagen. Und die Stempeltheorie sagt eigentlich im Endeffekt, ich muss meine Angestellten fachlich überwachen können. Ich muss mit denen mich zusammensetzen. Ich spreche über bestimmte Patienten, über bestimmte Behandlungsmöglichkeiten. Und wenn man größer und größer und größer wird, muss man einfach nur sehen, dass man dieser Geschichte der fachlichen Leitung einen Zeitanteil beimisst und das auch dokumentiert für sich selbst, dass man sagt, okay, ich war jetzt hier und da, ich fahre morgens erst in die Praxis, dann in die, höre mir das alles an und dann ist auch alles chico. Aber ganz wichtig ist die fachliche Überwachung und dass man sagen kann, okay, ich habe immer noch auch den fachlichen Blick über alle meine Mitarbeiter.
Also quasi das, was wir womit wir vorhin gestartet sind, diese persönliche Arbeit, die diese Freiberufler dann erbringen, dass das abgestempelt wird quasi auf alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die fachlich tätig sind.
Genau, die darf nicht in den Hintergrund rücken sozusagen, dass man jetzt nicht mehr sagt, okay, ich bin nur noch Unternehmer und bin eigentlich nur dafür da, alle meine Personalangelegenheiten zu klären, sondern ich bin auch noch fachlich tätig, ich überwache alle und hier läuft keiner alleine rum und behandelt Patienten sozusagen.
Das heißt, bei einer größeren Praxis, da hat man ja auch mehr Aufwand für die Unternehmensführung. Da würde es dann Sinn machen, dass ich mir jemanden einstelle, vielleicht der mir die Unternehmensführung abnimmt und ich bin quasi der Cheftherapeut, der sich um alles kümmert an der Stelle.
Genau, richtig. Genauso ist das. Das ist ein guter Ansatz und wäre auch dann im Endeffekt natürlich auch ein Indiz selber für nach außen hin, dass man selber natürlich auch noch die Zeit hat, das fachlich zu machen. Ne? Man sagt, okay, hier für Unternehmensführung habe ich hier einen Controller oder was auch immer wirklich, dann ist man da auch sicherer an der Stelle.
Okay, Controller ist natürlich der letzte, an den ich denke, wenn ich meine Praxen mit jemandem mit betriebswirtschaftlichem Sachverstand ausstatten möchte. Aber ich glaube, das liegt an dem Unterschied, wo komme ich und wo kommst du her. Ich bin natürlich bei Controller noch ein bisschen zurückhaltend. Aber das ist auch vielleicht meine eigene Historie in der Zusammenarbeit. Aber das ist doch schon mal cool. Aber wir dürfen es ja nicht verschweigen. Was ist denn das Allerschlimmste, was passieren kann, wenn meine Praxis ganz, ganz groß geworden ist und ich habe es einfach verpennt, das Thema Gewerbesteuer anzugehen? Wem fällt sowas wann auf, Philipp?
Also sowas fällt in der Regel in Betriebsprüfungen auf. Das ist bei größeren Therapiepraxen bei uns in der Betriebsprüfung immer ein Thema, was als erstes aufgegriffen wird. Da werden sich dann dementsprechend Personalbestand angeguckt, Umsätze etc. pp. Und dann geht es in diese Argumentation, was ich vorhin schon sagte. Und da ist dann Dokumentation ganz wichtig, dass man da entsprechend sagen kann, ey, kein Thema, ich habe das alles fachlich überwacht, wir haben hier nicht das Problem.
Und ich stelle mir jetzt vor, ich habe einen Ergotherapeuten in der Beratung, der hat seit 10 Jahren seine Praxis durch meine Hilfe vielleicht in der Beratung ganz, ganz groß gemacht, aber sich nie mit dem Thema Gewerbesteuer beschäftigt. Jetzt kommt das Finanzamt zum ersten Mal zu der Betriebsprüfung. Sind da die ganzen letzten 10 Jahre fällig bezogen auf Gewerbesteuer?
Nee, also im Endeffekt wird ja an der Stelle dann es wird einen Betriebsprüfungszeitraum geben. Zum Beispiel jetzt aktuell hatte ich jetzt zum Beispiel eine Betriebsprüfung, die ging von 2019 bis 2022. Dann wurden sich diese Jahre angeguckt und die Jahre, die davor waren, die sind in der Regel dann auch schon verjährt. Also von daher kommt das Finanzamt auch nicht mehr an diese Bescheide überhaupt ran. Dann müsste man dem Steuerpflichtigen schon leichtfertige Steuerverkürzung oder Steuerhinterziehung, ganz böses Wort, genau, ja, Steuerhinterziehung vorwerfen können. Aber das können wir bei diesen Sachverhalten, die wir hier besprochen haben, da kommen die nicht rein. Dementsprechend ist es nur der Prüfungszeitraum und das sind dann 3, maximal 4 Jahre.
Also auch da keine große Katastrophe. Das tut dann vielleicht schon mal weh, aber kein ganz großes Drama. Meine handlungsleitende Frage ist ja für mich und für meine Leute, mit denen ich arbeiten darf, ganz oft, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Und ja, das zwickt dann vielleicht ein bisschen und auch ein bisschen näher, aber dramatisch wird es dann an der Stelle nicht. Halten wir also fest, wenn ich eine größere Praxis habe, ein bisschen präventiv tätig werden, gut dokumentieren, wann ihr eure Leute wie anleitet, wie ihr mit Supervision und mit Begleitung eurer Therapeuten vorgeht. Und dann kann Philipp euch da bei einer möglichen Betriebsprüfung dann auch gut in der Freiberufler-Ecke halten.
Ja, genau.
Das ist doch schon mal eine richtig, richtig coole Nachricht. Jetzt gibt es ja auch Praxen, und das war auch etwas, was wir beim Thema Umsatzsteuer hatten, Philipp. Die machen neben ihrer Physiotherapie, Logopädie, Ergotherapie oder Podologie noch so andere Leistungen und verkaufen vielleicht Dinge. Also ich weiß so, bei Physiotherapiepraxen gibt es manchmal so eine Vitrine, wo dann so Therabänder verkauft werden oder so spezielle Kissen, auf denen man gut schlafen kann. Wie ist denn das da? Kann ich das auch ganz unbedenklich machen?
Ja, also das sind genau, was du jetzt gesagt hast, das mit dem Ball gut zugespielt. Das sind natürlich genau diese Produkte, dieser Verkauf von Therapiebedarf, der hier unter die Gewerbesteuer fallen würde. Die meisten Beispiele hat die Rechtsprechung wirklich bei Physiotherapeuten gefunden, also die ich jetzt so kenne, das sind so die Klassiker. Ich habe bei mir noch für KG am Gerät noch Geräte stehen und der ist wieder fit, der Patient soweit, aber sagt, das Laufband, das war so super und fragt dann irgendwie, ob er eine 10er-Karte kaufen kann für das Laufband oder ich biete für einen kleinen Obolus noch die Nutzung meines Geräteparks für andere mit an. Und das sind genau diese Fallen, weil dieser Verkauf von 10er-Karten oder dieser kleine Beitrag, damit ich die Geräte nutzen darf, das sind ja faktisch, wenn wir uns mal so überlegen, irgendwie so Fitnessstudio-Leistungen so ein bisschen. Mhm. Ne? Also es ist ja wie, ich darf eigenverantwortlich ganz alleine, da haben wir wieder keine fachliche Leitung, mhm. darf da arbeiten. Und auch diese Sachen fallen darunter.
Okay, jetzt kriege ich natürlich ein bisschen Bedenken. Oh, ich habe eine Physiotherapiepraxis oder eine Logopädiepraxis. Auch da habe ich das jetzt mittlerweile, dass es so Mundtypen gibt in der Behandlung von Kindern, dass Kinder zu Hause damit üben können. Das sind also immer Produkte, die ich dann verkaufe. Wenn du jetzt sagst, oh, ich werde jetzt wegen dieser Produkte gewerbesteuerpflichtig, wird dann meine ganze Logopädiepraxis gewerbesteuerpflichtig?
Da müssten wir an der Stelle unterscheiden. Bist du alleine als Logopäde unterwegs?
Ich bin ganz alleine, ja.
Genau. Dann ist ganz wichtig wieder, erst fragen, dann machen. Das ist immer so, das, was wir bei uns im Steuerbüro haben. Oftmals sind Sachverhalte schon passiert oder alles ist schon, das Kind ist im Brunnen gefallen. Dann kann man immer nur das Beste draus machen, was so geht. Aber wenn man vorher fragt, weil dann trennen wir das Ganze. Wenn du allein bist, dann machen wir für dich jetzt einen zweiten Mandanten bei uns auf und den nennen wir dann ja Therapieverkauf Björn. Da können wir das ganz klar trennen. Dann haben wir rechts die gewerbesteuerliche Tätigkeit aus dem Verkauf und wir haben links deine selbstständige Tätigkeit als Logopäde.
Okay, das heißt, man einfach gebucht dann.
Wichtig ist, dass das Ganze organisatorisch, also auch bei dir und auch buchhalterisch von Anfang an klar getrennt ist. Das ist bei Einzelunternehmern gar kein Problem. Bei Personengesellschaften leider nicht ganz so einfach. Und okay, zwar,
das wäre eine GbR zum Beispiel, Philipp, als
Personengesellschaft? Zum Beispiel, ja, genau, also richtig. Also genau, du und Ralf, ihr beide macht jetzt Logopädie zum Beispiel.
Gott, die arme Branche.
Ja, aber das wäre jetzt mal das Beispiel. Ihr beide macht jetzt Logopädie als GbR. Und wenn wir dann entsprechend über die Grenzen, wo wir nachher nochmal zukommen, denn darüber kommen, würde die gesamte Personengesellschaft gewerbesteuerpflichtig sein, inklusive aller Umsätze. Aber auch hier, wenn entsprechend ihr denkt, okay, wir machen damit auch richtig Geld und höherer organisatorischer Aufwand lohnt sich, dann gründen wir einfach eine zweite Personengesellschaft.
Ah, okay.
Die heißt dann Björn und Ralf Verkaufs GbR und wir haben Björn und Ralf Logopädie. Und dann ist die zweite Personengesellschaft ja nur gewerbesteuerpflichtig.
Du sagtest höherer Aufwand wahrscheinlich, weil man dann dafür einen Jahresabschluss auch machen muss für diese GbR. Und bei Buchhaltung muss ich ja eh trennen, das habe ich ja auch als Einzelunternehmer.
Genau,
richtig. Aber der höhere Aufwand ist dann der Jahresabschluss.
Ja, man hat ja den Jahresabschluss, man müsste eventuell, ich denke auch an sowas wie eventuelle Verträge für eine GbR, weil man ja doch einige Sachen regeln muss. Also das ist ja losgelöst vom Steuerberater ja trotzdem auch nochmal mehr Verwaltungsaufwand, auf jeden Fall noch eine zweite Personengesellschaft zu führen.
Du hast gerade gesagt, es gibt so Freigrenzen bei Gewerbesteuer?
Genau, also das sind so Bagatellgrenzen. Auf jeden Fall, über allem steht, man darf nicht mehr als 24.500 Euro an gewerbesteuerpflichtigen Ertrag haben. Das ist also Umsatz minus Kosten, darf dann vereinfacht gesagt nicht 24.500 Euro übersteigen.
Okay.
Das ist die erste Grenze. Alles darüber ist sofort, wird sofort alles andere infiziert. Die zweite Grenze darunter ist, sagen wir mal, du machst jetzt 20.000 Euro Gewerbeertrag, aber diese 20.000 Euro sind im Verhältnis zu deinem gesamten Umsatz, sind die mehr als 3%. Dann hätten wir auch an der Stelle eine Infizierung. Also alles unter 3% und unter 24.500 Euro ist kein Problem. Alles gut. Da sagt der Gesetzgeber, das ist ja wirklich nur eine kleine Hilfsnebentätigkeit. Da wird nicht sofort alles gewerbesteuerlich infiziert und alles über diesen Grenzen entsprechend würde dann zu einer Infizierung führen.
Das würde aber bedeuten, wenn wir das Beispiel behalten, dass Ralf und ich, oh Gott, ich muss darüber lachen, Ralf und ich eine Logopädiepraxis aufmachen und machen gleich quasi die Ralf und Björn Verkaufs GbR dazu, die ist dann wahrscheinlich von Anfang an gewerbesteuerpflichtig, weil wir ja immer über 3% unseres Umsatzes dann an gewerbesteuerpflichtigen Einnahmen haben, ne?
Genau, richtig. Ja, also wir haben ja bei euch dann gar keinen Anhalt dafür, dass es irgendwie selbstständige Tätigkeit sein könnte, weil ihr ja sowieso direkt Verkauf macht, ne? Deswegen wäre es von Anfang an gewerbesteuerpflichtig.
Das heißt, wir haben so ein paar Stränge. Einmal dieses, wir verkaufen etwas, was nicht in unsere klassische Physio-Ergo-Logopädologie-Leistungsschiene gehört. Dann macht es Sinn, wenn ich alleine bin, auf jeden Fall bei dir oder bei dem Steuerberater, den ich habe, einen zweiten Mandanten einrichten zu lassen und da von Anfang an den Verkauf dann drüber zu regeln. Wenn wir eine Personengesellschaft haben, also Praxisgemeinschaft, Gemeinschaftspraxis, eine GbR, und wir wollen das machen, dann gründen wir eine zweite GbR für den Verkauf. Wenn ich meine Praxis umwandle in eine GmbH, um da daraus ein nachhaltiges Erlösmodell für meine Rente zu machen, bin ich sowieso gewerbesteuerpflichtig.
Genau.
Und wenn ich mich rausziehe aus der Praxis oder meine Tochter, mein Sohn oder jemand anders übernimmt die Praxis, die sind nicht Therapeut, dann haben wir auch Gewerbesteuer. Und wir bleiben dabei. Die Gewerbesteuer ist so gering vom Anteil, dass es sich immer lohnt, dieses Geschäftsmodell Therapie weiter zu betreiben.
Genau, definitiv. Man muss halt sagen, bei diesem GmbH-Modell, da würde ja die GmbH das ja alles versteuern. Da haben wir ja keine Einkommensteuer auf die GmbH-Gewinne. Das ist da so ein kleiner Exot. Aber ansonsten, durch die Anrechnung bleibt da ja nicht 100% der Gewerbesteuer hängen. Von daher ist das soweit auch alles fein, ja.
Cool. Jetzt hast du gerade was gesagt, Philipp, das würde ich gerne zum Abschluss nochmal mitnehmen. Die Leute sollen erst fragen.
Ja.
Ich habe das Gefühl, manchmal trauen sich unsere Therapeutinnen und Therapeuten nicht, ihren Steuerberater zu fragen, weil sie das Gefühl haben, das ist mehr so ein Einsammler für Steuern fürs Finanzamt, aber kein Berater. Magst du erzählen, was dich ausmacht, warum du beratend tätig bist?
Ich stehe ja so ein bisschen am Anfang meines beruflichen Lebens sozusagen. Ich schreibe jetzt dieses Jahr mein Steuerberaterexamen. Und klar, so am Anfang für mich selber war ja auch so ein bisschen die Frage, was möchte ich denn, in was für einer Kanzlei möchte ich arbeiten? Mhm. Und ich fand es schon immer super cool, andere Rechtsgebiete mit einbeziehen zu müssen. Ich sagte vorhin, wir brauchen das Berufsrecht immer zusammen mit dem Steuerrecht, weil es da so viele Verknüpfungen gibt, wo das eine gut ist und das andere aber schlecht. Und diese ganzheitliche Betrachtung, die finde ich einfach extrem interessant. Und ich finde auch extrem interessant, wenn ich irgendwie mal, ich bin zum Beispiel mal beim Physiotherapeuten mal so einen Tag mitgelaufen und habe mir das halt alles mal so ein bisschen angeguckt, wie das läuft, weil manchmal versteht man gar nicht, was da los ist. Also ich bin gar nicht sensibilisiert dafür, wo ich hingucken muss. Und ich finde den Bereich von Heil- und Heilhilfsberufen einfach cool. Also der hilft Menschen. Ich meine, was gibt es Cooleres, als Menschen zu helfen? Na gut, das noch Coolere ist, dass man damit auch seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Aber es ist halt einfach, das ist einfach, ich habe ein eigenes Interesse daran, an diesem Bereich sozusagen. Und da versuche ich mich dann irgendwie ein bisschen einzubringen und genau, am besten kann ich das dann, wenn ich die Sachen vorher weiß, weil dann kann man da auch das Beste draus machen. Weil im Nachhinein kommt es nämlich genau irgendwie so ein bisschen in den Köpfen der Mandanten dazu, was du gesagt hast, der Steuerberater ist nur dafür da, Steuern einzusammeln. Mhm. Deswegen müssen A, die Mandanten sensibilisiert werden für solche Sachen. Ich würde sagen, den Auftrag erfüllen wir beide hier gerade irgendwie so ein bisschen, damit die Leute Bescheid wissen. Und B, kommt ruhig mit den Ideen zu uns. Ja, wir haben auch immer viel Arbeit und ja, man hat immer das Gefühl, man erreicht keinen oder so, aber wir versuchen das hier irgendwie immer so ein bisschen so zu lösen, dass man auf jeden Fall jemanden mal kurz hört und wenn man nur kurz 2 Minuten einmal kurz überschnackt und sich dann einen kurzen Webtermin einstellt oder ähnliches, das hat uns ja alles viel gebracht.
Finde ich einen coolen Ansatz. Ich bin mal gespannt, wenn ich jetzt gleich weiterfrage. Ich sage immer, liebe Leute, wie du das siehst aus Sicht einer Steuerkanzlei, sage immer, liebe Leute, ihr habt einen Steuerberater, fragt den. Ihr zahlt auch dafür, dass ihr Fragen stellen dürft.
Ja. Findest du okay? Ja, ist er. Ja, natürlich. Also natürlich. Also ich finde Fragen super. Also weil mich nervt es eher sogar nachher, wenn man einfach Sachverhalte im Endeffekt hat, wo man jetzt irgendwie so ein bisschen aufräumen muss oder irgendwie was auseinanderdröseln muss oder sich Argumentation zu überlegen, das wiederum eigentlich auch ein bisschen cool ist, wenn man Detektiv ist. Aber noch viel cooler ist es, wenn man eine bestehende Idee auch in das Steuerrecht reinbekommt, ne? Also in einem Karton, da habe ich einen Raum, der Raum ist BWL, da stelle ich den Karton rein. Mhm. Passt. So, und dann ist meistens, ja, ich gebe es ja zu, der Steuerrechtsraum irgendwie ein bisschen kleiner, ne? Und ja. Ist ja schon cool, wenn ich aus dem Karton vorher ein Dreieck machen kann, damit ich das Dreieck da reinbekomme, damit es dann passt, weil das ist dann irgendwie cool, weil dann kann man Ideen selbst mit umsetzen und dann sieht man auch, wie diese Ideen wachsen. Und deswegen natürlich Fragen stellen, weil das hilft uns auch, weil es kostet im Endeffekt meistens viel mehr Zeit, einen bereits abgeschlossenen Sachverhalt steuerrechtlich darzustellen, als eine klare Idee dafür eine Beratung zu entwerfen oder ähnliches. Ne?
Dann fassen wir nochmal zusammen. Also, wer gewerbesteuerpflichtig ist und viel Gewerbesteuer zahlt, sollte sich freuen, weil er hat da offensichtlich viel Gewinn gemacht. Ja. Das ist ja mein Ansatz, wie ich da vorgehe. Wenn ihr eine relativ kleine Praxis habt und alleine unterwegs seid, dann müsst ihr euch so gut wie gar keine Gedanken um das Thema Umsatzsteuer machen, es sei denn, ihr verkauft Produkte. Und wenn ihr eine mittlere bis größere Praxis hat, also ich sag mal so ab 6, 7, 8 Leuten, fangt an damit gut aufzuschreiben, wie ihr euch um eure Leute und um Arztberichte und Dokumentation kümmert, dass das bei euch ein Thema ist, dann kann euer Steuerberater euch mittel- und langfristig gut dabei helfen, dass ihr auch freiberuflich bleibt. Und ich nehme den Auftrag an, Philipp, dass wir die beiden sind, die die Kunden und Kunden weiter sensibilisieren. Ich bin mir ganz sicher, dass wir bald das nächste Steuerthema haben und freue mich drauf, BWL und Steuerrecht mit dir zusammen weiter für unsere Kolleginnen und Kollegen da draußen aufzubereiten.
Sehr gut.
Vielen Dank, Philipp. Bis bald.
Ja, danke schön.
Das war OP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen über Praxismanagement, Teamführung und über die digitale Zukunft der Heilmittelbranche. Immer donnerstags kannst du eine neue Folge hören. OP Podcast erscheint bei Spotify, Apple Podcasts und YouTube. Folg uns und teil uns auf LinkedIn, Instagram oder Facebook und hinterlass uns deinen Kommentar und deine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.